Bezirksamt Eimsbüttel. Der Rupert hat immer Überraschung. Ach, das jetzt. Das. Rupert, hi, moin.
Stefan, komm rüber. Hi. Gemütlich hier, oder?
Ach Mensch, ey, Eimsbüttel-Bezirksamt, hast uns aber eine sehr schmucke Kulisse rausgesucht. Hast auch schon eine Nummer gezogen. Was sehe ich denn da für eine Zahl?
Ja, ich habe die Nummer 0815.
Aber du, schöne Kulisse. Sieht total fein hier aus, sieht sehr dynamisch, von Wandel geprägt.
Ja, netter Teppichboden, mag ich, giftgrün.
Aber oben noch die, guck mal, diese Nummernboards, die sind mittlerweile aber LCD, also es ist schon elektrisch, ne?
Das ist durchdigitalisiert, die Anzeige.
Ist die Zukunft schon angekommen, ne? Apropos Wandel, wo wir hier gerade im öffentlichen Sektor sind, hast du eine Vorstellung?
Schieß los.
Hast du eine Vorstellung, wie viele von 100 Change-Projekten im öffentlichen Sektor zum Erfolg werden?
Okay. Jetzt muss ich mal kurz rattern. Ich glaube, die meisten. 7 von 10?
Kommen durch oder scheitern?
Scheitern.
Schon nicht schlecht. Hoch. Nicht schlecht, ich dachte schon. Nee, es ist nicht schlecht, aber es ist noch schlimmer. 9 von 10 scheitern. 10 kommen durch, 9. Oh. Ja. 9 von 10 scheitern, 1 kommt durch. So rum. Und bevor jetzt irgendwie sich alle BWLer die Schenkel klopfen und sagen, ja, deswegen bin ich ja in die Wirtschaft gegangen, ne? Gerade an die Freundinnen und Freunde im Handel, ne? Schätz mal, wie viele Change-Projekte im Handel denn so die Zielflagge sehen?
Naja, ich hätte 100. Jetzt mal, öffentlich hätte ich jetzt gesagt 7 von 10, ein bisschen besser würde ich die schon schätzen, vielleicht 5 von 10?
Nicht schlecht. 56 von 100 im Handel. Change-Projekten sehen die Zielflagge als Erfolg. Ne?
Ist aber auch nicht toll, ne? Ist auch ein richtig mieser Wert, finde ich.
Ja, das heißt, wir sind ja, also, wenn man es jetzt pessimistisch aussieht, fast bei der Hälfte.
56%.
Fast bei der Hälfte scheitern, ne?
Boah, jedes zweite Projekt scheitert. Hast du auch keinen Bock zu starten, sorry, aber, ne? Wenn du eh schon weißt, kein Wunder, dass sich die Leute wegducken, ne? Wir wissen so, ja, das geht an mir vorüber. Ist ja da, kannst du ja da kultivieren, ne?
Ja, Kohle wird rausgehämmert ohne Ende und nichts bringt was, alles scheitert, die Leute haben dann keinen Bock, völlig klar, ne? Nur die wesentliche Frage ist natürlich, warum ist denn das so? Warum scheitert denn letztlich Transformation in einer Company insgesamt, ne? Denn das sind ja nicht die ganzen Microteams, die da unten in der Tiefe des Raums rumwursteln, ne? Sondern die große Sollbruchstelle ist welche?
Also, gute Frage, weil meine erste Rückfrage wäre gewesen, welche Change-Projekte, ne? Weil ich glaube, dass es echt inhaltlich drauf ankommt, was ist da thematisch verlangt, ist das einfach so unfassbar kompliziert oder hat man sich in dem Thema völlig verzettelt und dass man irgendwas transformiert, was man gar nicht jetzt in der Prio hoch wäre, also das wäre so mein erster Verdacht, falsche Themen. Und das zweite ist, würde ich immer sagen, ey, das steht und fällt mit den Führungskräften. Ey, wenn die das einfach nicht annehmen, das zu ihrer Kernaufgabe machen und wirklich komplett in den Fokus machen, dann kannst du es auch wieder vergessen. Dann nur mal so eine Geschichte. Ich habe schon viele Change-Projekte mitbekommen. Und wenn da Leute dann 20% ihrer Zeit darauf verwenden dürfen, dann weißt du schon, brauche ich mich gar nicht reinknien, brauche ich mich gar nicht reinhängen, ist zum Scheitern verurteilt. Mit 20% deiner Zeit kriegst du das niemals hin. Das ist ein Vollzeitjob, wo du nichts anderes machst von A bis Z. Und alle, die in diesem Projekt mitarbeiten, müssen das zu ihrer höchsten Prio machen. Und wer gibt das vor? Führungskräfte. Deswegen wäre so für mich die zweite Sollbruchstelle. Ich meine, du bist ja, ne, du warst ja jetzt schon wirklich in mehreren Geschäftsführungen, Vorständen. Da hast du ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Wo siehst du die Sollbruchstellen?
Also wenn wir Wandel oder Wandelprojekte
oder
wirklich...
Oder zu mir mitsprechen.
Nee, überhaupt nicht. Ist immer die Frage, also ab wann spricht man von einem Projekt namens Wandel? Ja. Ne? Also die fundamentalen Themen, über die spreche ich jetzt, die scheitern letzten Endes am Ende des Tages an der oder an dem CEO. Also wenn Firmen nachhaltig nicht schaffen, sich durch kontinuierliche Wandlung immer wieder neu anzupassen, dann liegt das leider in aller Regel an dem Kästchen ganz, ganz oben auf der Pyramide. Ne? Und eines der maßgeblichen Themen dabei ist, so ein fundamentaler Wechsel in unserer Welt und auch bei diesen CEO-Anforderungen von dem alten, tradierten Shareholder-Management, wo im Grunde dieser CEO sich auf eine Zielgruppe den ganzen Tag optimiert irgendwie fokussieren konnte, und das waren die Shareholder. Und das hat sich halt in den letzten Jahren gedreht zum Stakeholder-Manager. Ne? Und da sitzen jetzt auf einmal Generationen auf diesen Posten, die nicht mehr Shareholder, sondern Stakeholder managen müssen. Und mit Stakeholdern ist es halt, es ist ein komplett anderes Orchester. Da ist von Diversity und Inclusion, da sind gesellschaftliche Gruppen, da sind ESG-Themen und Corporate Social Responsibility-Themen, Nachhaltigkeit, you name it. Und das ist für die typische CEO oder den typischen CEO ein komplexer Paradigmenwechsel.
Ja, also ich glaube aber auch, dass da ganz viele kulturelle Themen halt echt mit reinspielen. Ne? Also wie viele Versuche brauche ich, wie viele Fehlschläge bin ich als Organisation auch bereit zu verkraften? Offenbar musst du viele verkraften, ne? Und das ist ja in einer Kultur des kurzfristigen Optimierens und wo keine Fehler erlaubt sind, ist das natürlich absolute Gift und Galle. Ne? Da kommen kulturelle Themen hoch, dass solche Transformationsprojekte einfach per se es schwer haben, ne, weil natürlich haben sie eine höhere Scheiterwahrscheinlichkeit, ne, da kommt noch die Themen rein. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viele CEOs kennst du auch, die ein Thema haben, wo sie sagen, davon sind sie so überzeugt, dafür würden sie sogar ihre Position drauf verwetten. Weil das musst du ja am Ende des Abends irgendwo ja auch bereit sein, wenn du so eine Transformation anschiebst. Weil wenn du von dieser Transformation nicht zu 1000% überzeugt bist und diese wirklich vorantreibst, dann funktioniert das nicht. Ne, und da gibt es so eine schöne Anekdote, zum Beispiel als Apple den iPod eingeführt hatte, klingt ja immer alles so toll so im Nachhinein, aber die ganze Organisation bei Apple hat sich dagegen gesträubt, die haben gesagt, wir sind eine Computerfirma, es kommt so ein kleiner Musikplayer und der bringt ja uns keine Kohle rein und so weiter und so fort. Und das war dann so weit eben, dass Steve Jobs dem iPod-Team gesagt hat, jedes Mal, wenn ihr auf so einen Widerstand trefft, gebt mir Bescheid. Und dann hat Steve Jobs halt bei den einzelnen Leuten angerufen, bei den Hardware-Teams, bei den Design-Teams und gesagt, in Gottes Namen, wenn die euch anrufen, priorisiert ihr das Thema immer instant auf Nummer 1, weil davon hängt die Zukunft unseres Unternehmens an. Mhm. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele CEOs hast du kennengelernt, die solche Telefonate führen? Also die kann ich wirklich an zwei Händen abzählen. Und so in die Bresche reinzuspringen, das ist schon, das ist das, was du machen musst, aber es ist kaum jemand bereit, das zu machen, weil die ja wieder mit kurzfristigem Optimieren beschäftigt sind und das dann nicht in den Fokus setzen. Ne?
Aber für mich ein super Beispiel, dass Führungskräfte, Leader, wie auch immer man es nennen möchte, halt in der aktuellen Zeit vor allen Dingen Change-Agenten sind und da auch eine Klaviatur brauchen von Direktiv, wie du gerade beschrieben hast, ne? Da muss auch jemand mal sagen, pass mal auf, ich bin überzeugt und ich will jetzt hier kein Gemaule, sondern wir müssen einfach mal am gleichen Strang ziehen, so. Aber in aller Regel braucht es das ja nicht einmal, ja, sondern oftmals reicht es, wenn man versteht, wie wichtig es ist, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Ne, weil diese toxischen Pockets of Resistance, die hast du zwar immer mal wieder, ist aber ja nicht die Regel. In der Regel haben die Leute schon Lust, an was Gutem zu arbeiten und auch nach vorne zu innovieren. Und diese Rolle des Change Agents, ne, und damit ja eher so jemand, der einen Jazzabend orchestriert, das ist die Rolle der Führungskraft, des Leaders, eine Jazzband zusammenzustellen und nicht das Blasorchester, wo er vorne steht oder sie und macht die große Pauke und Posaune. Ne? Das war früher. Aber die Leute, die da oben sitzen, auf den C-Level sitzen, die sind halt oftmals halt noch aus einer Generation, wo er das Blasorchester der Standard war und nicht die Jazzband. So. Und jetzt kommt aber jetzt sind wir in einer Welt, in einer Phase, die technologisch, gesellschaftlich sich permanent dreht. Also jeden Tag passiert irgendwas, alles ändert sich. Und die Anforderungen sind damit auf Organisationen, auf Prozesse, auf Geschäftsmodelle, ja, ist halt enorm komplex geworden, wenn man, ja, so. Und dafür brauchst du einen Change Agent. So. Und die hast du aber halt nicht.
Ich mag das Beispiel auch mit der Jazzband, weil Jazz ist ja auch immer hat was mit Improvisieren zu tun. Ja. Ne? Und jeder tut jetzt nochmal eine Note dem Ganzen beisteuern und die anderen greifen diese Note auf und in der Summe wird dann doch wieder irgendwie ein cooler Song drauf, aber manchmal ist es auch irgendwie trotzdem wild. Ne? Und das heißt ja auch nochmal, du brauchst ja einfach auch ganz andere Fähigkeiten, wenn du sowas halt dann orchestrierst, weil du weißt ja oftmals nicht die Ergebnisse. Du musst manchmal einfach auf deine Leute hören, weil selber kannst du den Wissensstand ja als Führungskraft oft gar nicht haben. Ne? Du musst viel mehr empfangen können statt senden. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich habe ein funktionierendes Modell und das wollen wir 10% optimieren und mehr Marge rauskitzeln, ne, dann kannst du ja die Befehlsketten klar definieren von oben herab und still folgen und ich gebe es vor, weil es ist ja irgendwie alles klar und wir wissen, was wir tun. Ne? Und dann kannst du auch starre Hierarchien machen. Und dann würde ich sogar sagen, dann ist es ja nicht mal kontraproduktiv. Dann würde ich sagen, dass starre Hierarchien helfen, wenn da irgendwie am Ende des Abends 1 Million Autos am Jahresende rausgespuckt werden müssen. Ne? Mhm. Aber wenn sie es umgedreht sind auf zu neuen Ufern, dann sind halt die, die halt perfekt sind, um eben das Bestehende zu orchestrieren, ne? Blaskapelle, genau die Falschen, wenn du halt da irgendwie improvisieren musst. Ne? Und das ist halt schon... Da musst du eigentlich fairerweise sagen, du musstest eigentlich an vielen Stellen Unternehmen oben die Spitze austauschen.
Ja, absolut. Ich meine, so hart das klingt, ne? Und natürlich glaubt man an die Fähigkeit, dass sich Menschen weiterentwickeln und so weiter. Aber wie viele der leider auch, kein Age-Shaming hier, aber der älteren Generation, unter anderem auch mit kommunikativen Phänomenen überfordert ist, sieht man ja auch jeden Tag, ne? Jetzt auf einmal wird es, ja. Es ist total wichtig, dass Führungskräfte, CEOs in Echtzeit über soziale Medien kommunizieren, authentisch kommunizieren. Und zwar in alle Shareholder hinein. Ne? Nach innen in die Company, aber nach außen. Ne? So. Und ja, muss man nur mal ein paar Tage auf LinkedIn mitlesen, da sieht man, wie viele sich da super schwer tun, ne? Weil sie das einfach nicht gewohnt sind, weil sie es nicht gelernt haben. Die verstehen die Medien nicht, die haben kein Gefühl für ja, diese Form von Kommunikation, ne, die sind halt über Jahrzehnte trainiert worden, über Presseabteilungen, solche Sachen irgendwie lange zu schreiben, durch 6 Approval-Prozesse zu jagen, um dann letzten Endes wasserdicht kommunizieren zu können. Völlig an der Realität vorbei. Echtzeit, Shareholder-Kommunikation ist auch ein gutes Beispiel, wo man einfach sieht, wie sich die Anforderungen ändern. Und wer das nicht kann, der wird es halt schwer haben, in so einer Rolle zu bestehen. Ja. Ne? Du musst kommunizieren können. Das ist Teil dieses Changes, über den wir eben gesprochen haben. Ne?
Weißt du, wie man das aufziehen könnte? Du kannst ja die Maslow'sche Pyramide der Grundbedürfnisse. Ne? Unten braucht der Mensch Wasser, Essen und so weiter. Wenn er das hat, dann geht der nächste Schritt. Dann will er irgendwie eine Arbeit und ein Einkommen. Und wenn das gut stimmt, dann geht es zu den Komfortfunktionen. Ne? Und irgendwie so... Es gibt so gefühlt auch so eine Maslow'sche Pyramide der Transformation, ne? So an der Spitze, du brauchst irgendwie diese Mission, ohne die Mission, ohne diesen einen Nordstern schaffen es halt die Leute nicht, in eine Richtung zu marschieren, ne? Und oftmals kriegen halt diese Unternehmen nicht mal diesen Nordstern irgendwie formuliert, so dass so eine Organisation sich in Bewegen setzt und dann musst du halt dann drunter setzen, okay, und was sind dann die einzelnen Produkte, Themen und Aufgaben, die wir überhaupt angehen müssen? Und sind wir mal ehrlich, viele verzetteln sich, weil du viel zu viele Themen auf einmal angehst, ne? Und du musst die halt wohl ausgewählt nehmen, ne? Du kannst vielleicht 3 Themen wirklich angehen und diese komplett hardcore durchführen und dann musst du halt, wenn du diese 3 essentiellen eben identifiziert hast, musst du jede Woche, jeden verdammten Tag sie zu kommunizieren, du musst jede Woche, jeden Tag die Vorgehensweise antreiben, überprüfen, immer wieder gucken, was kam jede Woche raus und du musst halt wirklich einfach die Tools zur Verfügung stehen, damit diese Teams optimal arbeiten können. Ne? Mhm. Also so die Basis ist Kommunikation, Vorgehensweise, Tool. Ich würde sogar sagen, da konzentrieren sich noch viele drauf. Aber dieser Überbau, da scheitert es dann oftmals, dass der nicht scharf genug formuliert ist, dass man nicht die richtigen Themen findet, die man wirklich anschieben sollte, gerade wenn so viele scheitern. Und ich glaube, da liegt halt irgendwie so ein bisschen so der Kern des Ganzen. Aber wenn du da jetzt mal drauf blickst, Stefan, was müsste man eigentlich deiner Meinung nach tun? Was sollte passieren, damit das einfach besser wird, dass diese Quote nicht 9 von 10 ist, sondern im Öffentlichen vielleicht nur noch 5 von 10 und vielleicht im Handel nicht mehr 5 von 10 scheitern, sondern das sagen nur noch 2 von 10 scheitern. Was müsste passieren?
Ich glaube, auf der einen Seite müssen wir bei der Auswahl und bei der Entwicklung von Führungskräften bis hin zur obersten Spitze, müssen halt Auswahl und Entwicklung aus meiner Sicht ganz anders denken. Wir kommen sehr stark aus einer Besetzungslogik nach administrativen und operativen Fähigkeiten. Das ist ein guter Financer oder was weiß ich, Vertriebler oder. Das sind also wirklich so BWL-Skills, die in der Regel dazu führen, dass die Leute nach oben kommen. Aber was ja eigentlich gebraucht wird, sind soziale Skills. Du brauchst Leute, die empathisch sind. Du brauchst Leute, die einfach extrem gut ausgebildete, ich sag mal, soziopsychologische Seismografen haben. Die ihre Organisation. Ja,
auch Cheerleader, ne?
Die ihre Organisation
die anfeuern,
verstehen.
Motivieren.
Ja, aber das ist ein großes, das ist ein enormer sozialer Skillblock, den wir aus meiner Sicht weder in der internen Entwicklung von Führungskräften bisher richtig adressieren, noch in der Auswahl. Sondern wir gucken halt immer noch sehr stark auf diese administrativen und operativen Fähigkeiten. So ist das eine, ne? Das andere ist, wenn du jetzt dir anschaust, wie so Firmen operieren, und das ist das, was du eben gesagt hast, ne, dann ist, glaube ich, wenn du jetzt sukzessive die richtigen Leute dann an Bord hast, dann brauchst du als Firma aber auch ein sogenanntes Betriebssystem in der Company, um sicherzustellen, dass du auf Basis einer vernünftigen Strategie, klar, aber dass du als Company überhaupt erstmal so aufgestellt bist, dass Leute innovieren können, prosperieren können, dass sie schnell sind, dass sie Entscheidungen treffen dürfen, dass du nicht nach Silos organisiert bist, sondern nach Themen und in Netzwerken in der Firma arbeitest. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man aus meiner Sicht auf diese VUCA-Welt auch als Company reagieren kann. Und dieses Blasorchester ist in aller Regel, wenn überhaupt, ist es in deinem Legacy-Geschäft gut, weil du Prozessstabilität brauchst. Aber in aller Regel brauchst du einen großen Block, wo innoviert wird, wo zum Kunden hin etwas entwickelt wird, was noch nicht da ist, was die Erlösströme von morgen sicherstellt. Und da brauchst du andere Denkarbeitsweisen, Tools, Methoden, Leute, eine andere Kultur und das auf Basis einer vernünftig durchdeklinierten Strategie. So, das sind die beiden Komponenten. Hol die richtigen Leute rein, entwickel die richtigen Leute, soziale Skills ganz weit oben. Ja, du brauchst Empathie und dann auf der anderen Seite ein Betriebssystem in der Company, was auch ermöglicht, dass diese theoretischen PS dann auch auf die Straße kommen. Ich glaube, da ist man schon einen großen Schritt weiter.
Ja, und wenn du es nicht schaffst, die Abteilungen miteinander zu befrieden und dazu zu bringen, dass sie kooperieren, hast du ja eh keine Chance. Ne? Das ist ja das Problem bei diesen ganzen Unternehmen, dass die Abteilungen ihr Eigenleben entwickelt haben, dass man gegeneinander arbeitet, dass man versucht, die eigenen Ideen oder Projekte über die anderen hinwegzusetzen, weil es gibt nur beschränkte Budgets und so weiter und so fort. Und weißt du, da kenne ich Abteilungen, die haben sich völlig aufgerieben und zerstört und dann haben sie sich durchgeboxt und dann, oh Wunder, aber für die Umsetzung brauchen sie die andere Abteilung, die sie gerade von Box geschossen haben, brauchen sie aber wieder für die Umsetzung. Und die haben natürlich ungefähr so viel Bock, das dann irgendwie noch anzugehen. Also wenn du es halt echt nicht schaffst, irgendwie diese Abteilungen zur Zusammenarbeit zu bewegen, auf ein Thema zu eichen und zu sagen, das ist euer Thema, ihr drei, vier Abteilungen, das ist euer Thema, ihr habt das zu liefern und auf die Straße zu bringen und dafür müsst ihr zusammenarbeiten, jeder mit und die Stärken einbringen und ihr müsst euch eben in die Strategie integrieren und nicht mehr gegeneinander arbeiten. Das ist halt auch so eine Fähigkeit, die du brauchst, weil sonst hast du keine Chance. Wenn eine Organisation dagegen arbeitet, kannst du vergessen. Wenn die zwei Abteilungsleiter oder Leiterinnen sich nicht mögen, dann vergiss es. Dann ist das Projekt schon an die Wand gefahren, da ist es noch gar nicht gestartet. Und dann das Ganze in Zyklen zu denken, ne, zu sagen, ey, nach 8 Wochen kommen wir alle immer wieder zusammen. Wo stehen wir? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wo sind die Hypothesen, die wir gestellt haben, aufgegangen? Und wo müssen wir unsere bestehenden Hypothesen revidieren? Und dann wieder mit voller Energie aus den Erkenntnissen den nächsten Zyklus dann irgendwo anstoßen. Ne? Also, und dass das unter Dauerfrequenz ist, wo man sich auch immer wieder hinterfragen muss. Ich glaube, das muss halt echt passieren. Und das sind dann halt völlig andere Organisationsprinzipien, auch Formate, die es braucht zum Austausch, damit das halt fliegen kann. Ne?
Ja. Hashtag Jazz statt Musikkapelle. Ne? In dem Sinne, guck mal, 0815 leuchtet auf. Rupert, wir können rein.
Ah, komm. Guck. Ja, dann gehe ich mal los.